Herzlich willkommen bei Fotocast, dem Podcast, wo Fotografen Rede und Antwort stehen. Hier verraten dir Profis und ambitionierte Hobbyfotografen den ein oder anderen Tipp. Und hier ist dein Gastgeber Thomas Meurer.
Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Episode 0012, also zur 12. Folge des Fotocast Podcast. Und ich will gar nicht lange rumschlabellieren, rabbelidurieren. Nein, ich gebe direkt durch an das Interview, auf das ihr schon lange wartet. Hier ist Pavel Kaplun. Viel Spaß beim Zuhören. Pavel Kaplun, guten Morgen, Pavel.
Hallo, grüß dich.
Pavel, falls es doch Leute geben sollte, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich bitte kurz vorstellen?
Gibt es solche überhaupt?
Ich glaube nicht.
Nein. Ja, kurz vorstellen. Also ich bin wahrscheinlich der Älteste in der Fotobranche. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Gestern habe ich 20-jährigen Jubiläum gefeiert.
Wow, herzlichen Glückwunsch. In
der Fotobranche. Dankeschön, danke.
Pavel, was viele Leute ja gar nicht so wissen oder dich nicht mit in Zusammenhang bringen, du bist ja eigentlich ein richtiger Künstler beziehungsweise Maler.
Ja, das kann man so sagen. Also ich habe mit Malerei angefangen, dann bin ich zu Fotografie gewechselt, weil mir macht das einfach mehr Spaß. Und Künstler, das ist absolut richtig, weil ich mache keine Dokumentationen mit der Fotografie, sondern ich mache Kunst. Ja. Und wenn jemand schreibt, das ist kein Foto mehr, dann sage ich, ja, das ist kein Foto, das ist Kunst.
Ah, da hast du einen ganz tollen Bogen geschlagen, nämlich zum Thema die Zukunft der Bildbearbeitung. Also ich sehe dich da ja auch ein wenig als Vorreiter in der Szene und auch überhaupt, was das Thema angeht, als Visionär. Was denkst du, wo wird die Zukunft hingehen in der Bildbearbeitung? Wird sie noch manipulativer sein oder wird sie auch vereinfacht, sodass mehr Menschen das, ja, ich nenne es jetzt mal Phänomen Photoshop nutzen können? Oder denkst du, es wird sogar noch komplizierter und es werden noch mehr Spezialisten benötigt?
Komplizierter wird das, denke ich, nicht, weil es werden immer neue Werkzeuge erfunden. Es kommt immer was Neues dazu. Es ist ein großes Thema mobile Bildbearbeitung und zu deinem ersten Punkt, ob das manipulativer wird, das ist Geschmackssache. Also wer mag, macht das natürlich, wer nicht, macht das entweder gar nicht oder weniger. Ja. Aber ich denke, komplizierter wird das nicht, weil es wird alles viel intuitiver. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich mobile Bildbearbeitung auf dem iPad entdeckt. Und es funktioniert fantastisch. Ich bin absolut begeistert von den Möglichkeiten, die es gibt. Und es ist wirklich nicht mehr zu unterscheiden, ob ich ein Bild auf dem Computer zu Hause bearbeitet habe oder unterwegs. Ich habe schon oft gepostet. Ich war zum Beispiel im Urlaub, habe Bild gepostet und niemand hat geschrieben, haha, du hast das auf dem iPad gemacht. Nein, nicht mehr zu unterscheiden.
Ja. Okay. Wenn du davon ausgehst, dass die Bildbearbeitung einfacher wird, bedeutet das im Umkehrschluss, dass man besser fotografieren können muss, um besonders gutes Material zu bekommen, eben für die vereinfachte Bildbearbeitung?
Besser fotografieren muss man auf jeden Fall, weil wenn jemand schlechte Fotos hat als Ausgangsmaterial, da hilft auch kein Photoshop, da hilft nichts. Deshalb fotografieren ist immer an der ersten Stelle, und fotografieren meine ich nicht technisch, gut, technisch klar, also es muss scharf sein, es muss korrekt Kontraste und Farben liefern, aber in erster Linie denke ich auch künstlerisch. Wenn das Bild keine Aussage hat, gut, wenn man einen Namen hat, dann ist das egal. Ja. Aber im Prinzip, ich sage das jetzt einfach mal ganz grob in die Ecke, ein Häufchen machen, dann sehen das Leute als Kunst. Ja, aber wenn man nicht aussagekräftige Bilder hat, da rettet man sie auch nicht mit Photoshop.
Du hast ja, also deine Bilder, und das meine ich jetzt als Lob, die du in Photoshop gemacht hast oder die Collagen oder wie man es auch nennen mag. Also mir fehlt da jetzt vielleicht auch das richtige Wort.
Composing.
Composing. Genau. Du hast ja, man erkennt es ja sofort, und das meine ich nicht negativ, sondern du hast ja deinen eigenen Stil. Wie lange hast du ungefähr dafür benötigt, so deinen, ich sag mal jetzt, den Kaplun-Stil zu entwickeln? Oder bist du sogar noch in der Entwicklung? Oder geht das immer weiter für dich, die Entwicklung?
Den Stil, was du bei Composings meinst, also das habe ich ungefähr nach 3 Jahren entwickelt. Also ich habe damit angefangen, habe mich erstmal ins Technische reingearbeitet und Stilistische lief parallel. Und dann, wo die Technik dann nicht als Hindernis stand, dann habe ich mich komplett auf den Stil konzentriert. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Aber ich entwickle mich weiter. Du kennst wahrscheinlich meine Reisebilder. Die sind nicht mit viel Composing-Techniken gemacht. Die sind aufwendig bearbeitet, das ist klar, weil ich habe immer eine Vorstellung, wie meine Bilder aussehen sollen. Da habe ich auch einen Stil entwickelt und viele schreiben bei den Fotos, ja, man sieht sofort, sogar auf dem kleinen Vorschaubild, dass das Kaplun ist.
Ja, und es ist ja ein Lob. Ne?
Das ist ein Lob, natürlich. Und deshalb, also wer sich von der Masse abheben möchte, sollte schon an eigenem Stil arbeiten. Am Anfang kann man natürlich kopieren und sagen, okay, ich möchte jetzt Bilder so machen wie Kaplun zum Beispiel oder noch jemand, der eigenen Stil hat. Aber auf Dauer ist das unbefriedigend und man möchte dann doch irgendwie was Eigenes machen. Ja? Und deshalb kann ich jedem empfehlen, arbeitet an eurem eigenen Stil. Das ist absolut wichtig.
Hast du da vielleicht noch einen etwas tiefer gehenderen Tipp, wie man so seinen Stil entwickeln kann?
Das ist sehr subjektiv, weil die Geschmäcker sind unterschiedlich und jeder Mensch empfindet alles etwas anders. Die Leute sind unterschiedlich konstruiert, aber es ist so, wenn einem irgendwas gefällt, also ich habe mich zum Beispiel in puncto Composings sehr von Surrealismus inspirieren lassen. Du kennst bestimmt Salvador Dali,
ja.
Hieronymus Bosch, das sind die Künstler, die mich sehr geprägt haben. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte Composings machen, die so ein bisschen geheimnisvoll wirken, die immer was zum Entdecken bieten. Man guckt sie und dann entdeckt man vielleicht nach 2-3 Minuten, oh, da ist noch was, das habe ich nicht sofort gesehen. Also das hat mich dann dazu bewogen, dass ich an diesem Stil weitergearbeitet habe. Aber es kann auch viel einfacher sein, wenn jemand sagt, okay, ich möchte zum Beispiel, dass meine Bilder alle so leichten Blaustich haben.
Ja.
Dann arbeitet man in die Richtung und dann ist das ein bestimmter Farblook, mit dem man auch eigenes Stil definieren kann. Also das sind wirklich sehr unterschiedliche Sachen.
Okay, also muss man sich ganz extrem auseinandersetzen, um dann auch irgendwann den Weg zu gehen. Vielleicht auch zuerst etwas übertrieben oder übertreiben und dann runterschrauben, Pavel?
Übertreiben, gut, da kann ich auch keine eindeutige Antwort dazu geben. Übertreiben ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Es muss aus dem Bauch herauskommen. Also es muss praktisch so sein, dass man sagt, okay, also ich bin mit dem, was ich mache, zufrieden. Meine Bilder gefallen mir. In erster Linie, die müssen einem selbst gefallen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein Bild gemacht, ich poste das irgendwo auf Facebook oder Instagram oder sonst wo und schreibe, Leute, ich habe jetzt ein Bild gemacht, was meint ihr, was soll ich hier noch ändern? Dann bekommt man 2000 Antworten und alle schreiben was anderes. Und am Ende ist man frustriert und möchte am besten vom Dach springen. Ja, das wollen wir nicht. Deshalb, man muss schon sich irgendwie treu bleiben und eigenem Stil auch treu bleiben und es muss einem gefallen. Man muss damit glücklich sein, man muss damit zufrieden sein. Wenn das funktioniert, dann kann man eigene Werke auch verteidigen. Wenn jemand sagt, das hätte ich so gemacht, das hätte ich so gemacht und dazu habe ich einen Spruch, frag nicht warum, der Künstler hat sich so entschieden. Fertig.
Okay. Da passt vielleicht auch, aus meiner Community kamen auch Fragen an dich, wo ich drum gebeten wurde, die dir zu stellen. Und ich habe so 2 rausgesucht. Wusstest du übrigens, dass du der absolute Frauentyp bist? Du musst mir das Geheimnis noch verraten. Also die, als ich in meiner Community und in meinem Netzwerk kundgetan habe, dass ich ein Interview mit dir bekomme, ja, die Damen sind regelrecht ausgeflippt. Das war, glaube ich, wie zu guten Beatles-Zeiten.
Ja, das weiß ich. Also ich bin ein ultimativer Popstar.
Ja, und, ja, definitiv.
Ich kriege täglich Teddybären zugeschickt und andere Sachen, ja, die so typisch für Fans sind. Ja. Ja, das freut mich natürlich. Also ja, ganz lieben Gruß an die Damen aus deiner Community. Ich freue mich sehr, dass ich gut ankomme.
Ja, und zwar Claudi Gumbi hat folgende Frage. Hey, cool, dass Pavel zu dir in den Podcast kommt. Ich habe mit ihm meine ersten Lightroom-Katastrophen durchgestanden. Durch seine Videos habe ich Lightroom verstanden. Vielen, vielen Dank. Jetzt fange ich gerade mit Photoshop an und bin noch mehr am Verzweifeln. Gibt es einen Tipp für Photoshop-Trolls wie mich, wie man am besten mit diesem mächtigen Instrument beginnt? So.
Ja. Also, erstmal Dank für die Frage und ich freue mich, dass mit Lightroom jetzt erstmal alles im Reinen ist. Ein sehr guter Anfang. Und mit Photoshop versuch nicht alles sofort zu verstehen. Das ist der Punkt. Fang mit kleinen Sachen an. Zum Beispiel, wichtigste in Photoshop finde ich, die Ebenen zu verstehen. Wenn man Ebenen verstanden hat und wie man einzelne Ebenen behandelt, sprich Kontraste verstärken oder Farben verändern, aufhellen, abdunkeln, dann ist das schon gut. Ich erkläre immer, eine Ebene ist wie ein Blatt Papier oder wie eine Folie. Blatt Papier bedeutet nicht transparent, Folie ist transparent und da kann man an jeder Folie irgendwas malen, dann legt man alles übereinander und dann ist es gut. Ja.
Ja.
Das ist nur ein kleines Beispiel, wie ich anfangen würde. Ich würde versuchen zu verstehen, wie die Ebene funktioniert. Wenn du das verstanden hast, dann hast du sofort ein Erfolgserlebnis und bist nicht mehr frustriert und gehst dann weiter und verstehst mehr und mehr. So ging es mir.
Okay.
Also alles auf einmal zu verstehen bei Photoshop ist ziemlich kompliziert.
Ja, das kann man so sagen. Das bringt mich jetzt fast schon zur zweiten Hörerfrage, aber dafür müssten wir jetzt mal kurz den Bogen kriegen, nämlich die Zukunft der Fotografie. Es entwickelt sich ja auch immer weiter und es ist ja auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du Systemkameras der Firma Sony favorisierst. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Ich arbeite mit diesen Kameras, ja.
Oh, also okay.
Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass ich von Sony aufgekauft wurde. Das stimmt nicht. Also ja? Ich mache schon mit Sony einige Projekte. Also ich kriege auch die Kameras zum Testen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von Sony komplett aufgekauft wurde und darf andere Kameras nicht nutzen. Ich nutze die Sony-Kameras aus Überzeugung und aus Erfahrung. Ich habe mal einfach mal die 6000er, Alpha 6000er gekauft. Das war vor 3 Jahren auf Tipp von einer Bekannte, die bei Saturn arbeitet. Und die hat gesagt, ja, also wenn du eine kleine suchst, dann versuch mal die. Ja, und dann habe ich das mal testweise für ein paar Stunden ausgeliehen, fotografiert. Dann dachte ich, okay, die ist nicht schlecht, habe gekauft. Die kostet damals, glaube ich, so 600 Euro, war überschaubar. Und seitdem habe ich gesagt, okay, nehme ich als Zweitkamera. Ja, und die ersten Kameras, ich hatte noch Canon und Nikon Spiegelreflexkameras, die waren dann immer mehr im Schrank geblieben. Dann habe ich sie verkauft, weil ich sie nicht mehr benutzt habe. Also Systemkameras sind kleiner, leichter, die Qualität ist genauso oder sogar besser als die Kameras, die ich hatte. Und deshalb, warum soll ich mich kaputt schleppen? Und nur, weil es geil aussieht, schwere Kameras zu tragen. Ja, also ich bin da sehr pragmatisch.
Ja, aber du hast ja jetzt auch schon, nicht einen gewissen Namen, du hast ja einen Namen. Ob das jetzt Fotografie ist, Kunst oder Bildbearbeitung. Die Leute wissen also, dass du deine Materie mehr als beherrschst. Aber glaubst du, es ist nach wie vor so, dass, sage ich mal, Fotografen, die sich noch einen Namen machen müssen, ein bisschen komisch angeguckt werden, wenn die, sage ich mal, zu einem Shooting mit einer Panasonic GX80 oder einer Alpha 6000 kommen?
Es kommt darauf an, zu wem sie kommen. Wenn bei mir die Kunden fragen, mit welcher Kamera kommst du?
Ja.
Und ich sage, mit welcher? Und wenn da irgendwie komische Fragen sind, dann sage ich, okay, es tut mir leid, also wir kommen nicht ins Geschäft. Ja. Die Kamera ist egal. Ich sage immer, ich kann mit dem Toaster fotografieren, wenn am Ende die Bilder gut aussehen, dann ist es letztendlich egal, womit ich dieses Bild aufgenommen habe.
Ja, aber ich habe oft noch so den Eindruck, du wirst nach außen hin mehr als Fotograf gesehen, wenn du wirklich, sag ich mal, einen dicken Vollformat-Buddy hast und am besten noch, wer weiß was, für einen Telezoom vorne dran.
Na gut, also das, ja klar, das kann man da natürlich als Accessoire betrachten, ja? Also,
ja.
Ja, ich komme mit fetten Kamera, mit einem riesen Zoom, dann denken alle, oh, ist ein Fotograf, ja?
Genau.
Dann liefere ich die Fotos und die sind scheiße, dann, dann hilft das auch nichts.
Nee, scheiße ist scheiße.
Ja.
Aber die Zukunft der Fotografie, denkst du, dass die Spiegellosen im Endeffekt Dinosaurier sind, die nach wie vor ihre Berechtigung haben, aber nach und nach aussterben werden?
Du meinst die Spiegelreflex?
Ja.
So ganz aussterben werden sie wahrscheinlich nicht, aber die werden, also ich denke, die werden weniger. Allein aus dem Grund, ich sehe das bei meinen Fotoreisen, ich sehe das bei meinen Workshops, die Leute kommen immer noch mit diesen ganzen Rucksäcken, wo alles drin ist.
Also ja.
Ab 10 Kilo aufwärts, ja. Und ich hüpfe mit meiner kleinen Sony rum und dann habe ich noch die RX 10 Mark III jetzt testweise von Sony gekriegt. Also das sind meine zwei Kameras, mehr habe ich. Und wenn die sehen, was für Fotos dabei rauskommen, dann sagen sie, ja, warum schleppe ich das ganze Zeug? Ich sage, ja gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich schleppe nicht, weil ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Ich bin mit der Qualität zufrieden. Ich kann damit gut leben und ich möchte nicht schleppen. Das ist der Punkt. Ja. Für viele ist es noch so, gut, wenn du zum Beispiel damit kein Geld verdienst, hast von mir aus alle Objektive von Canon, die du brauchst, ja, und plötzlich kommt so ein Kaplun und sagt, ey, guck mal, Sony ist geil. Ja, dann ist es natürlich auch Frage des Geldes. Einige sagen, okay, ich kann jetzt nicht jedes Mal System wechseln, es ist teuer. Stimmt auch. Ja, deshalb, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich denke, in Zukunft werden die kleineren Kameras immer mehr kommen. Die Kompaktkameras haben aktuell sehr schweren Stand, weil in diesem Segment fotografieren alle schon mehr oder weniger mit Smartphone. Ja, aber ich denke, so die goldene Mitte, Systemkameras, die werden sich weiter etablieren. Und Spiegelreflex bleibt vielleicht für absolute Profis, jetzt zum Beispiel die Canon 1DX Mark II, ja, das ist diese ultimative Kanone, wo man Finger auf dem Auslöser hält und da hört es gar nicht auf zu fotografieren, ja. Also zum Beispiel für Sportfotografie ist genial, ja. Oder Nikon D5,
ja.
Auch so ein Monster, das ist dann für spezielle Gebiete, wo ich sage, okay, ich brauche meine 200 Bilder in Folge, dann ja. Ja, aber ansonsten sagen wir für die meisten Fotografen, die brauchen sowas nicht. Also die brauchen vernünftige Auflösung. Vernünftige Auflösung ist für mich so 20 Megapixel. Ja, was drunter ist, ist ein bisschen weniger. Deshalb, also das, was früher Olympus oder Fuji geliefert hat, das war mir etwas zu wenig. Und deshalb bin ich damals bei Sony gelandet, weil sie hatte bei Alpha 6000, hatte immer noch 24 Megapixel. Ja, ja. Da habe ich gesagt, okay, das ist die Auflösung, mit der ich gut leben kann. Ja.
Ja, ich hatte ja letztens hier in der Sendung den Mode- und Werbefotografen Ralf Mann und der hat fotografiert unter, nein, nicht unter Umständen, unter anderem fotografiert er eben noch mit der auch mit der Olympus Systemkamera, mit der OMD EM1.
Das ist eine gute Kamera, aber wie gesagt,
das hat keiner, da kamen nach dem Interview Fragen hier ran. Na, oh, das stimmt doch gar nicht. Die Leute können sich einfach nicht vorstellen, dass so eine Sony 6000 oder eine Olympus oder auch eine Panasonic GX80, dass die hervorragende Bilder rausknallen können.
Warum können sie sich nicht vorstellen? Das ist eigentlich ganz normal. Einfach meine Bilder bei Facebook angucken, die sind fast alle letzte Zeit mit 6000er gemacht. Warum soll ich da Bilder mit Hasselblatt machen und schreiben, dass es 6000er ist? Das hat keinen Sinn. Ja.
Ja. Aber wo siehst du den Weg der Fotografie? Ihr wart ja auf der Fotokina zum einen ja mit einem eigenen Stand und zum anderen wart ihr ja auch so noch unterwegs. Und ihr wart mal beim Herrn Krolop in der Talkshow am Abend. Und da war ja auch das Thema Zukunft der Fotografie. Und da waren ja auch die unterschiedlichsten Meinungen. Denkst du, es ist dann auch irgendwann wieder ein Punkt erreicht, wo Schluss ist? Oder kommt noch mal eine Revolution, sage ich mal, wie die digitale Fotografie es war?
Ja, virtuelle Realität. Ich denke, das wird interessant.
Und wo kann man das in der Fotografie einbauen? Da fällt mir gerade noch so ein bisschen die Fantasie.
Das werden wir sehen. Also ich verfolge die ganze Geschichte. Gut, im Moment sind das zum Beispiel die Spiele.
Ja.
Setzt sich diese virtuelle Brille auf und kann dann so Ego-Shooter-Spiele machen oder sonst irgendwas. Ich bin kein Spieler, deshalb also für mich ist das im Moment uninteressant. Aber angenommen, ich mache eine Reise, bin zum Beispiel irgendwo in einem ganz tollen Land mit interessanten Sachen, gehe durch und es wird aufgenommen und dann kann ich das so bearbeiten, dass ich meinen Betrachtern so einen Raum bieten kann, wo sie reingehen und dann können sie nachfühlen, was ich bei der Reise erlebt habe. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ich sogar in diese Richtung Composings machen könnte.
Ja.
Zum Beispiel, ich bin in New York, stehe Times Square, ja, da kommen Autos vorbei, dann kommen Leute vorbei, dann fliegt auf einmal irgendwie so ein Zeppelin durch die Gegend. Alles künstlich generiert, aber aus den Fotos, die man dort aufgenommen hat. Also das stelle ich mir.
Oh, das klingt natürlich richtig gut.
Ja, also das ist jetzt übrigens meine Idee, das weißt du, ja?
Ja.
Ja, also das stelle ich mir unheimlich spannend vor und ich kann mir vorstellen, mit der Entwicklung, also es muss natürlich noch einiges passieren. Wir brauchen schnellere Rechner, schnellere Computer, schnellere Sachen, die nicht so teuer sind. Also es ist im Moment alles noch in Kinderschuhen, aber es kommt. Und dann kommen wir auf den Punkt, wo wir sagen, okay, wenn ich es mir nicht leisten kann, irgendwie zum Beispiel auf die Malediven zu fliegen, ja, dann sage ich, okay, ja, ich kaufe mir so einen Film, guck mir das an und dann bin ich quasi wie dort. Dann werde ich bei mir zu Hause die Heizung auf 30 Grad aufdrehen. Ja. Und ja, also sowas zum Beispiel. Ich stelle mir das sehr spannend vor. Aber gut, das hat mit Fotografie dann auch zu tun und weniger zu tun, weil das sind komplett andere Dimensionen. Aber das ist das, was kommen kann.
Ja.
Ja, bei Fotografie sagen wir so stille Standbilder, ganz normal, wie wir uns Fotografie jetzt vorstellen. Das ist alles schon ziemlich ausgereizt. Die Auflösung, die Qualität der Kameras. Deshalb haben wir neulich vor 2-3 Wochen ein Video gemacht. Brauchst du wirklich eine neue Kamera?
Das fand ich übrigens ein sehr tolles Video.
Dankeschön.
Und hat mich viele Mal aufgeräumt.
Das ist sehr ehrlich, weil die Industrie, klar, Industrie möchte mehr verkaufen. Sie möchte uns suggerieren, okay, wenn du die Kamera hast, die 2 Jahre alt ist, dann bist du ein absoluter Loser. Ja, das stimmt nicht. Ich kenne genug Leute, die Kameras haben, die vielleicht schon 6, 7, 8 Jahre alt sind und die machen trotzdem geniale Bilder.
Ja.
Das heißt, Kamera ist im Endeffekt egal und wir sind auf dem Punkt jetzt angekommen, wo die Entwicklung sich verlangsamt hat. Auf der Fotokina haben wir keine nennenswerte Innovation gesehen. Nee. Was mich total fasziniert hat, dass diese ganze Geschichte mit Drohnen, also da bin ich auch so ein kleiner Spielkind, also ich mag diese ganzen Fluggeräte.
Ja.
Ich habe selbst Phantom 3 Professional und jetzt habe ich Auge auf DJI Mavic geworfen.
Oh.
Ja, aber sobald sie verfügbar sind, werde ich mir wahrscheinlich eine kaufen.
Ja.
Ja, das ist das, was mich inspiriert hat auf der Fotokina. Aber die Kameras, gut, ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt, aber im Nachhinein kriegt man aus der Presse oder aus dem Forum im Internet, was es Neues gab. Viele haben geschrieben, sorry, es gab nichts, wo wir sagen, oh, wie geil. Ja. Also es waren,
das stimmt.
Es waren überall Entwicklungen dabei. Hier ein bisschen, da ein bisschen, hier etwas schneller, da ein bisschen mehr Auflösung, da ein bisschen besseres Rauschverhalten. Aber die Revolution gab es nicht.
Ja. Nee.
Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, was stille Fotografie betrifft, da sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo es sich verlangsamt hat. Das heißt nicht, dass die Leute jetzt aufhören zu fotografieren. Nein, das nicht. Sie müssen sich jetzt selbst entwickeln. Die Kameras sind so weit, dass sie gutes Material liefern, aber man kann sich selbst entwickeln, man kann künstlerisch Stilentwicklung machen, man kann Augen schulen, man kann am Stil arbeiten. Da sind wir schon bei der ersten Frage, ja, eigenes Stil und so weiter. Also das ist schon viel wichtiger.
Und das ich finde, die Ausreden gehen auch aus, ne? Die Ausreden gehen raus, so dass die Leute sagen, dann brauche ich halt eine andere Kamera dafür.
Nee, braucht man nicht.
Eben.
Und deshalb merke ich das auch bei unseren Workshops, wenn wir zum Beispiel eine Fotoreise machen. Micho sagt immer, wir können auf 10 Quadratmetern 2 Stunden Spaß haben. Weil wir zeigen, was geht.
Ja.
Wir waren einmal in, wo war das? Kopenhagen mit unserer Fotogruppe. Und da sind wir in so einen Innenhof rein. Und Micho sagt, so, jetzt alle auf den Fußboden legen. Alle haben sich auf den Fußboden gelegt. Ja, und jetzt, guck nach oben. Oh. Sieht gut aus, ja. Naja, und wir zeigen halt diese ganzen ungewöhnlichen Blicke.
Das gab's auch als Video von euch, ne, auf YouTube.
Ja, ja.
Ja, weiß ich, welche Szene das war, ja.
Ja, ja, und das ist der Punkt, wo man sich jetzt weiterentwickeln soll. Die Kameras, die sind schon so weit, dass wir sagen, okay, das reicht jetzt, ja. Aber sich selbst entwickeln, sich mehr in die Richtung Kunst entwickeln, eigenen Stil entwickeln, sich von der Masse abheben, damit erfolgreich sein, das ist der Punkt. Und da müssen viele noch daran arbeiten.
Ja, ich finde ja auch, dass die, klar, was du eben schon sagtest, dass die Firmen natürlich verkaufen möchten. Aber ich finde es irgendwie auch gut, wenn die jetzt mal sich selber auch mal entschleunigen mit Innovationen. Weil dann kann sich der Fotograf auch, sage ich mal, 2, 3, 4 Jahre mit einem Werkzeug beschäftigen, statt permanent zu googeln, was gibt's an Neuem, was gibt's an Neuem, weil es lenkt ja ab.
Das ist Ersatzbefriedigung.
Ja.
Das ist, ich kenne genug Leute, die sagen, oh, ich hab jetzt die geilste Kamera gekauft. Und dann ein paar Wochen später, ich sage, ja, na, was macht die geilste Kamera? Naja, die Fotos sehen trotzdem noch scheiße aus. Ich sage, gut, dann liegt das nicht an der Kamera. Ja?
Nein, so langsam nicht mehr.
Nein, nicht mehr. Also die Kamera ist unschuldig.
Ja, ich bin ja auch immer der Meinung, man sollte statt neue Kamera Geld sparen und vernünftige Gläser kaufen, also Objektive kaufen.
Irgendwann mal machen sie auch alle. Ja. Und man nutzt auch nicht alles. Ich habe immer noch meinen legendären Schrank, wo viel zu viel drinsteht.
Ja.
Ich habe mehr Kameras, als ich gebrauchen kann. Ich habe wirklich nur 2 Kameras, die ich tatsächlich effektiv nutze. Ne, drei. Ja, also die Alpha 6300, die habe ich noch, die nutze ich aber zum Filmen.
Ja.
Weil die liefert ultimative Qualität, was so 4K-Video angeht. Ja. Also die letzten Videos, sehr viele habe ich damit gefilmt und wir machen jetzt bei Reisen auch so kleine Reiseberichte, Impressionen und so weiter. Und damit filme ich jetzt sehr viel, obwohl ich die FS7 habe von Sony. Ja,
okay.
Das ist auch so ein kleines Monster.
Wollte ich gerade sagen, das kostet ja auch schon ein bisschen was.
Ja, habe ich damals, glaube ich, 8.000 Euro bezahlt, aber wird auch nicht so oft benutzt wie die 6.300.
Ja, du musst das so sehen, das sind alles Investitionen oder Vorinvestitionen für das Kaplun-Museum.
Ja, ein Kaplun-Museum, ja klar, irgendwann wird es so ein Museum geben. Wir sprechen schon mit Louvre, ob sie dort vielleicht eine Filiale eröffnen können. Wir schauen mal.
Wobei ich ja finde, du hättest sogar das Anrecht, im Louvre selber irgendwo so eine Ecke noch zu kriegen. Also die sollen sich mal ein bisschen kleiner machen und Platz machen für
Kaplun. Genau, genau. Also da werde ich Micho noch bitten, dass er dort anruft und ein bisschen
ja, ich hab nämlich jetzt versucht, einen Bogen so zu dem Objektiv zu bringen, weil hier hat auch noch nämlich jemand eine Frage an dich diesbezüglich. Und zwar der Christian Engel. Ich lese das mal so vor, wie er es geschrieben hat. Eine kurz formulierte Frage an Pavel hätte ich da. Welches Objektiv würde er persönlich empfehlen oder zu welchem würde er mir raten, welches sich besonders für Langzeitbelichtungen des Sternenhimmels und unserer Milchstraße eignet? Er sagt, was schreibt er? Eine Canon EOS 750D, so.
Jetzt bin ich platt.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Was soll man da raten, ne?
Ja. Ich weiß es nicht. Also es kommt drauf an. Braucht er Weitwinkel? Braucht er Standardbrennweiten? Gut, Tele ist ausgeschlossen, aber irgendwo im Bereich Weitwinkel würde ich schon sagen, welches Objektiv. Also da werde ich mir jetzt einfach die Freiheit nehmen zu sagen, ich sage nichts dazu, weil ich weiß nicht, was an Geld zur Verfügung steht, was für Vorlieben gibt für Objektive, welche Brennweiten und so weiter. Ich würde vielleicht nicht zu sehr sparen.
Ja.
Aber auch nicht zu viel ausgeben. Es gibt so ganz tolle Objektive von Sigma, Tamron. Es gibt jetzt auch von Samyang sehr gute Objektive.
Ich wollte gerade sagen, Samyang 12 mm, oder?
Vielleicht,
damit kann man auch schön Sternchen
machen. Ich habe es noch nicht, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet.
Okay.
Ich werde demnächst Samyang für Sony kriegen zum Testen, die schon mit Autofokus arbeiten. Also bin ich sehr gespannt.
Ah, stimmt, die kommen ja jetzt mit dem Autofokus-System
zusammen. Genau,
stimmt.
Wir arbeiten mit Harpa-Team zusammen und da werde ich wahrscheinlich ein Testgerät kriegen. Und dann ist es. Ja. Aber soll definitiv sagen, kauft das. Das sagen wir nicht. Weil wenn ich das sage und das Objektiv wird gekauft und dann ist man unzufrieden, dann möchte ich nicht schuld dran sein. Ja. Deshalb also bitte Verständnis haben, dass ich jetzt kein konkretes Objektiv empfehle.
Dann, ich erlaube mir jetzt einfach zu sagen, nicht im Namen von Pavel, sondern in meinem Namen, schau dir ruhig wirklich mal die Samyang Weitwinkelobjektive an. Gut, finde meiner Meinung nach ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, immer testen, immer fragen,
genau.
Testen und dann sagen, okay, kaufe ich oder kaufe ich nicht, fertig.
Okay, dann würde ich gerne noch, wenn du noch ein klein bisschen Zeit hast, über Fotoreisen mit dir reden.
Ja.
Du machst ja viele Fotoreisen. Und da kommst du ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen, kreativ, nicht so kreativ. Merkst du daran, wenn das durch deine Art oder auch, also ihr beide macht das ja oft zusammen, Mio und du, dass ihr die Leute inspiriert? Weil ihr habt ja beide, das muss man einfach, und das ist jetzt kein Geschleime, eine ganz besondere Art, die ankommt. Merkst du, dass du da durch die Art was rauskitzeln kannst?
Natürlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie so super cool wären und ausstrahlen würden, fass uns nicht an, frag uns nicht, wir sind zu cool dafür. Ja? Natürlich kommt das auf die Art an. Wir sind immer da. Wenn wir Fotoreise anbieten, dann ist das für mich, nicht für mich, für Micho und für mich, für uns beide, extrem wichtig, dass alle aus der Reise das Maximum rausholen. Fotografisch und auch menschlich. Oder vielleicht sogar in erster Linie menschlich und dann fotografisch. Wir möchten nicht, dass jemand sich ausgegrenzt fühlt oder irgendwie einen Anschluss nicht findet.
Ja.
Es ist extrem wichtig, dass alle zusammen kommunizieren, alle zusammen irgendwie Ideen entwickeln. Und wir geben natürlich auch unser Input dazu. Wir versuchen zu sagen, okay, Leute, guck mal, das kann man so und so machen, so und so. Ja, das ist jetzt keine Pflicht, aber wir inspirieren natürlich. Weil wir haben so viel Erfahrung, wir haben so viele Länder bereist. Es ist Wahnsinn, ja. Es ist natürlich noch ein Bruchteil davon, was alles gibt. Aber wir haben schon sehr viel Erfahrung gesammelt, was man sehen kann, wie man sehen kann. Und das versuchen wir natürlich weiterzugeben. Weil wir wollen keine 0815 Bilder aus der Reise mitbringen, sondern was Besonderes. Und das möchten wir auch, dass unsere Reiseteilnehmer genauso machen, ja. Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel Prag, wir haben Wien, wir haben Basel, das sind jetzt Wochenendstädtereisen.
Wir haben also richtig, ja, die schönen alten klassischen Städte.
Genau, Amsterdam, wir haben Dresden. Im Mai haben wir eine Woche Fotoreise nach Kreta. Das ist inklusive Ausflug nach Santorin, inklusive Safari mit Land Rover. Also wir haben Kooperation mit Land Rover und da werden wir vier Evoque Cabrios zur Verfügung gestellt und damit wird gefahren. Dann fahren wir auf die verlassene Insel Spinalonga, da waren wir auch schon zweimal. Das ist genial und es ist natürlich wichtig, wenn wir schon da sind, dass die Fotos stimmen, dass die Stimmung aufgenommen wird, dass diese Inspiration mitgenommen wird und dass jeder von unserer Reise nach Hause kommt und mit diesen Bildern begeistert. Ich habe das vielleicht jetzt zu pathetisch gesagt, aber es ist so. Ja, es ist wichtig. Und deshalb, wir sind immer da. Wir stellen immer Rede und Antwort und sagen, okay, immer fragen. Wenn wir wissen, wenn wir helfen können, machen wir es. Ja.
Warum, also ich habe selber mal eine Fotoreise gemacht, jetzt nicht mit dir, leider, weil das wusste ich
leider nicht.
Ja, das wird auch bestimmt mal kommen, wenn das Sparschweinchen wieder was voller ist. und ich fand, so eine Fotoreise, das bringt einen ja extrem weiter, als wenn du, sag ich mal, wochenlang alleine weiterhin fotografierst. Ich finde dieses Gruppengefühl und auch die Dynamik, die da entsteht, ist so wertvoll. dass man eigentlich sagen sollte, müsste, ja, sollte jeder mal machen, oder?
Auf jeden Fall, da entstehen auch Freundschaften. Das finde ich auch ganz toll. Wir haben schon ein paar Mal erlebt, dass Leute, die sich kennengelernt haben bei unserer Fotoreise, dann weiter im Kontakt geblieben sind, sind jetzt gute Freunde. Und wir haben sogar schon die erste Hochzeit gefeiert.
Nein.
Doch, doch.
Du alter Kuppler.
Nein, nein. Also zwei haben sich auf der Fotoreise kennengelernt.
Und ja.
Haben sich geheiratet. Haben sie geheiratet und ja, ich durfte dann in Las Vegas das Ja-Wort erneuern. Ich war praktisch der Priester.
Ja. Ja, wie geil ist das denn?
Das war wirklich ganz toll, ja.
Okay, du hast ja auch eine neue DVD jetzt rausgebracht. Möchtest du über die neue DVD noch was sagen, Pavel? Oder vorstellen?
Ja, also die DVD heißt Kreative Bildbearbeitung in Lightroom CC. Das ist ein Nachfolger. Wir haben schon eine DVD zu Lightroom vor 2,5 Jahren gemacht. Aber Lightroom hat sich extrem entwickelt. Wir haben uns entwickelt. Wir haben hier wirklich die Sachen reingenommen, wo ich sage, okay, das gibt's noch nicht auf dem Markt in der Form, weil es ist eine Kombination aus Lightroom, Nick-Filter, dann haben wir die ganze Mobile-Geschichte, Lightroom Mobile, Photoshop Express, Snapseed, dann gibt's noch andere mobile Anwendungen. Also mobile Anwendungen sind bei diesen DVD schon ziemlich stark vertreten. Aber größter Teil liegt natürlich an dem Lightroom Desktop, wie man das Beste rausholt, wie man die Bilder entwickelt, motivabhängig, ja, verschiedene Workflows, Kombination von Lightroom mit Nick-Filter. Da kann man schon einiges nicht nur technisch lernen, sondern sich auch inspirieren lassen, was alles geht. Ja. Und die DVD kommt jetzt Ende November raus, also wir sind jetzt schon fertig. Also jetzt wird praktisch nur Test gemacht und
ja.
Die Korrekturen sind jetzt gerade durch. Ja, also das ist jetzt das, was quasi unser Weihnachtsgeschenk für alle ist. Ja, also kann ich jedem empfehlen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ein wunderbares Geschenk, was man einem Fotografen unter einen Weihnachtsbaum legen kann.
Ja, zum Beispiel. Oder unser Wein, das ist auch ein Geschenk.
Ja. Da hast du mich ja bei der Fotokina echt, als ich das gesehen bzw. gehört habe, mehr als überrascht.
Ja, ja, wir haben jetzt, gut, viele haben gefragt, ob wir jetzt ein Weingut haben.
Das Paveltröpfchen.
Paveltröpfchen, genau. Nein, Weingut haben wir nicht, aber wir haben Kooperation mit einem Weingut unseres Vertrauens. Und die haben jetzt für uns drei Sorten produziert. Einmal Rotwein, einmal Weißwein und einmal Winzersekt. Kann ich sehr empfehlen. Schmeckt alles lecker.
Ja, jetzt kommt so zum Schluss noch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln. Du hattest ja mal, oder du hast den Auftrag ja gehabt, den Jürgen von der Lippe zu fotografieren. Und die Ähnlichkeit ist ja auch nicht gerade wenig zwischen euch beiden, so vom Typ her. Die Bilder, die man davon sieht, was du so auch komponiert hast in Photoshop, sieht nach viel Spaß aus, den ihr hattet. War das so? Ich habe so den Eindruck, das war so eine ganz besondere, ja, Linie irgendwo.
Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Ich finde, Jürgen von der Lippe ist ein ganz, ganz toller Typ, sehr humorvoll, mit einem ganz speziellen Humor,
ja,
der entgegenkommt, weil ich diese Art von Humor mag. Und wir haben sofort Draht zueinander gefunden und jetzt schon zweites Buch haben wir Titelseite gestaltet. Also erstes Buch, das war mit dem Affen, ja.
Ja.
Zweites Buch heißt König der Tiere, ist glaube ich ab Januar schon im Handel und da ist er mit dem Häschen. Ja, nee, also war super.
Okay. Zwei
Fotoshootings und war sehr schön Zusammenarbeit.
Du hast ja meinen Hörern was mitgebracht und ich finde, wir sollten es unseren Hörern aber nicht zu einfach machen, sondern die Hörer belohnen, die besonders gut zugehört haben. Deswegen würde ich gerne eine Frage zu deinem Mitbringsel stellen, dass die Leute da ruhig was so für tun müssten und dann wieder eine Auslosung stattfindet. Und zwar würde ich gerne die Frage nämlich stellen, welcher Kunststil hat Pavel inspiriert? Das hast du ja ganz deutlich gesagt, welcher Kunststil dich inspiriert hat hier in dem Podcast.
Das ist eine gute Frage, ja.
Das ist gut, ne?
Ja.
Möchtest du denn unseren Hörern sagen, was du mitgebracht hast, netterweise?
Ja, ich war vor 2 Jahren mit Miho in Indien und diese Reise hat uns total inspiriert, hat uns sehr gefallen. Auslöser war, ich habe mal im Fernsehen gesehen, eine Reportage über Jaipur und da gibt es so ein Monkey-Tempel. Das ist praktisch eine alte Anlage, so ein Schloss und da wohnen nur Affen. Da habe ich gesagt, so, das muss ich sehen. Ja. Und wir haben eine Reise gemacht nach Indien, einmal Jaipur und einmal Goa. Und dann haben wir eine DVD gemacht, Reisefotografie Indien. Und eine DVD werde ich jetzt praktisch zur Verfügung stellen für denjenigen oder diejenige, wer diese Frage wahrscheinlich zuerst richtig beantwortet. Ja, machen wir das so, ja?
Ja, machen wir so. Die erste richtige Mail.
Ja, also wie gesagt, unsere DVD Reisefotografie Indien.
Alle Infos, die ihr über Pavel haben müsst, falls ihr sie noch nicht habt, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Die Verlinkung nach YouTube, in den Shop von Pavel, auf die Website von Pavel. Alle Pavel-Links findet ihr in den Shownotes. Auch die E-Mail-Adresse, wo ihr dann bitte eure Antwort hinschickt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, Pavel, als dir herzlich zu danken, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast.
Ja, ich
und dass du in meinem Podcast warst. Und ich habe hier noch so viele Fragen, aber wir sind jetzt schon bei 41 Minuten.
Okay.
Das heißt immer,
ne? Dann machen wir langsam Schluss.
Genau. Vielleicht schaffen wir es ja zeitlich eine zweite Sendung zu machen, weil ich habe hier noch so viel auf dem Zettel, auch an Fragen von den Usern.
Ja, irgendwann mal kommen wir.
Ja, und wäre natürlich dann auch toll, wenn ich den Miho ja einmal kennenlernen würde.
Ja, das auf jeden Fall. Also Miho ist ganz wichtig und der hätte jetzt auch viele Sachen erzählt, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, super. Pavel, vielen lieben Dank. Alles Gute für dich. Weiterhin viel Erfolg und ich sage jetzt auch mal danke für die ganzen tollen YouTube-Videos, die ihr jedes Mal kostenlos raushaut.
Ja, Thomas, ich danke dir für das Interview. Hat Spaß gemacht und dir natürlich auch viel Erfolg. Dankeschön.
Danke. Bis bald, Pavel.
Ciao.
So, das war also das Interview mit Pavel Kaplun. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe jetzt noch geändert, dass wir das mit der Verlosung doch so machen, dass es über gut 2 Wochen geht. Genauen Daten findet ihr in den Shownotes, weil ich der Meinung bin, die Leute, die es vielleicht was später hören oder aber auch erst noch arbeiten sind und erst dann hören, dass es da ein bisschen unfair wäre unter dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. So machen wir es also nicht, sondern gut zuhören und alles andere ergibt sich ja dann wohl hoffentlich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über Likes auf iTunes, auf Facebook, auf meinem Blog und natürlich am Freitag dann, wenn es auf YouTube erscheint, auch auf YouTube freuen. Mit Herz und Seele, euer Tom.
Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes oder schreib einen Kommentar auf https://fotocast.fotografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.